Guten Morgen, ich grüße euch alle ganz herzlich zu diesem Erntedank-Gottesdienst. Ich freue mich, dass heute wieder viele da sind, aus dem Urlaub zurück sind und auch manche, die ich noch gar nicht kennengelernt habe, sind da. Freue ich mich sehr, herzlich willkommen. Ja, Erntedank-Gottesdienst. Ich steige heute gleich mit dem Predigttext ein, der im Brief an Timotheus steht von Paulus, im ersten Brief an Timotheus, im vierten Kapitel. Die Verse 4 bis 5. Und da schreibt Paulus: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und er hat nichts verworfen, was mit Dankbarkeit angenommen wird. Es wird nämlich heilig durch das Wort Gottes und durch unsere Fürbitte. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Das geht zurück auf die Geschichte der Erschaffung der Erde, auf die Schöpfungsgeschichte, auf die Erschaffung von Himmel und Meer und Pflanzen und Tiere. All das erschuf Gott, indem er sprach durch sein Wort: Es werde und es wurde. Er schuf durch die Kraft seines Wortes und alles war gut. Wir sehen hier diesen wunderschönen Erntedanktisch mit diesen unterschiedlichsten Früchten und Speisen und alles, was man so haben will. Ihr habt überhaupt keine Süßigkeiten oder Schokolade oder so irgendwas da drauf getan. Kommt noch. Also wunderschön dekoriert, vielen Dank euch. Und Gott sieht das an und sagt: Es ist sehr gut. Als Erde und Himmel vollendet waren, machte er die Menschen, Mann und Frau. Er schaut sie an und die Welt und alles, was er geschaffen hat. Und was er sieht, ist sehr gut. Und so möchte ich euch heute einladen, diesen Gottesdienst in dieser Haltung und in diesem Wissen zu feiern. Gott ist gegenwärtig hier, mitten unter uns. Er schaut uns an und was er sieht, ist sehr gut. Gottes Blick ruht jetzt auf dir und was er sieht, ist sehr gut. Bei allen Fehlern, die wir haben, mit aller Schuld, die wir auf uns geladen haben, mit allen Schwächen, unter denen wir leiden, an uns selbst oder an den anderen. Er sieht es an und was er sieht, ist sehr gut, geheiligt durch sein Wort, das Fleisch wurde, Jesus Christus. Es ist sehr gut und in seinen Augen wert, gerettet und erlöst zu werden. Du bist sehr gut, wunderbar gemacht und in seinen Augen wert, gerettet und erlöst, geheiligt und geheilt zu werden, zu versorgt zu werden mit allem, was du brauchst. Gott versorgt uns. Und deshalb feiern wir Erntedank, um Gott zu danken und auch um uns gegenseitig daran zu erinnern, von wem wir unser Leben haben. Und wer unser Leben erhält und versorgt. Erntedankfest. Wir sind berufen, in dein Leben in einer Haltung der Dankbarkeit zu führen. In einer Dankbarkeit, die auf den Glauben beruht, dass Gott sich um uns kümmert und sich um uns sorgt. Also keine Dankbarkeit, weil wir Almosen empfangen, sondern eine Dankbarkeit aufgrund der Gewissheit, geliebt zu werden. Und wer so dankbar ist, der kann gelassen sein. Wer so dankbar ist, der lebt furchtlos. Wer dankbar ist, der wirft seine Sorgen auf Gott. Und wer seine Sorgen auf Gott werfen kann, ist dankbar. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und er hat nichts verworfen, was mit Dankbarkeit angenommen wird. Nichts ist verwerflich, was in einer Haltung der Dankbarkeit angenommen wird, so übersetzt Roland Werner in seiner Bibelübersetzung. Nichts ist verwerflich, was in einer Haltung der Dankbarkeit angenommen wird. Der Kontext von diesem Bibelvers ist eigentlich ein ganz anderer und hat eigentlich erstmal gar nichts mit Erntedank zu tun. Dieser Text ist der heutige Perikopentext, so nennt sich das der evangelischen Kirche, also der vorgegebene Predigttext für den Erntedankgottesdienst. Und als ich mir den so angeschaut habe, war ich erstmal ein bisschen, also ist mir gar nicht so nahe gekommen, habe ich gedacht, ist es jetzt wirklich ein guter Text für Erntedank? Fand ihn erstmal gar nicht so passend, denn in diesem Abschnitt, in diesem ganzen Kontext, wo der steht, geht es darum, dass einige Menschen im Gemeindeumfeld offensichtlich behaupten, man dürfe gewisse Speisen nicht essen, weil sie unrein seien und uns dann, wenn wir sie essen, auch unrein machen würden. Wir sind so getrimmt, wir denken sofort an die Speisegebote der jüdischen Menschen, der Juden, die ja das Verbot von Schweinefleisch und andere Speisegebote, Schalentiere. Und in der Tat ist auch dieses Thema, diese Speisegebote, immer mal wieder so ein Streitpunkt innerhalb der ersten Gemeinde zwischen den jüdischen Gläubigen und den nichtjüdischen Gläubigen. Aber es gab auch andere Diskussionen ums Essen, zum Beispiel darf man Opferfleisch essen? Also Fleisch, das von Tieren stammt, die geschlachtet wurden, um in heidnischen Tempeln geopfert zu werden und so einem Götzen gewidmet waren. Und man brauchte da immer nur Teile, das was übrig war an Fleisch wurde verkauft zum normalen Verzehr. Darf man das essen als Christ? Darf man das als Christ? Aber wir kennen diese Diskussion ja zu gut. Als ich früher zum ersten Mal als Kind mit einer Jeanshose in den Gottesdienst gegangen bin, ihr könnt euch nicht vorstellen, was mein Opa hinterher zu mir gesagt hat. Und erst vor kurzem habe ich wieder einen Artikel über Lobpreismusik gehört. Und ja, es ist natürlich Geschmackssache und über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber dieser Autor war der Meinung, das darf man doch nicht als Christ. Da war auch noch eine Band und eine Lautsprecherfirma, die Teufel heißt, das macht doch die Musik unheilig. Was macht Musik unheilig oder heilig? Das ist doch unsere Herzenshaltung, unser Gebet, unsere Dankbarkeit, unsere Ehrfurcht vor Gott gegenüber. Die Lieder, die wir im Gottesdienst spielen, sind gesungene Gebete. Und so ist das mit allem, was wir dankbar annehmen und heiligen durch Gottes Wort und unser Gebet. Das ist ein gutes Beispiel. Was darf man, was darf man nicht? Wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben auch oft Angst, was falsch zu machen und vor Gott in Ungnade zu fallen. Wir kennen in allen Lebensbereichen Regeln und Gebote, die wir für biblisch halten und sind oft sehr eifrig darin, andere, die sich nicht an unsere Regeln und unsere Überzeugungen halten, ob ihre Sünde zu warnen oder sie zu verurteilen. Und das ist oft aber Kultur und Erziehung. In Finnland zum Beispiel gehen Christen ganz selbstverständlich in die gemischte Sauna. In anderen Ländern ist es No-Go. Wie bitte? Nackt? Das darf man doch als Christ nicht. Und als wir einmal mit unseren amerikanischen Freunden zum Essen waren und Stefan sich ein Bier bestellt hat und ich mir einen Wein, waren die geschockt. Amerikanische Christen trinken keinen Alkohol, also nicht alle, aber viele halten das für Sünde. Was jetzt Essen und Trinken betrifft, so sind wir Christen in Deutschland relativ frei. Wir essen und trinken fast alles mit gutem Gewissen und schränken uns höchstens aus gesundheitlichen Gründen ein oder auch aus ethischen oder Umweltgründen. Und wir sind so frei, dass wir die Speisegebote im Alten Testament als gesetzlich betrachten und alt und ist alles gar nicht wert und wer sich daran hält, der ist doch, ist der denn Christ und so. Und stehen damit in Gefahr, auf unsere jüdischen Geschwister herabzuschauen, für die diese Vorschriften ja oft noch verbindlich sind. Aber indem wir so diese Speisegebote und diese Regeln betrachten, entgeht uns ein Sinn. Zwei Gedanken möchte ich euch dazu mitgeben. Es ist natürlich wahr, in Christus sind wir zur Freiheit berufen. Und dafür bin ich dankbar. Das ist wirklich ein großes Gut. Und ja, die Aussage in diesem Text heißt, wir dürfen alles genießen, wenn wir es aus Gottes Hand nehmen. Und es ist Paulus, der selber sagt, uns ist alles erlaubt. Aber er fügte auch hinzu, aber nicht alles dient uns zum Guten. Mit der Freiheit kommt nämlich auch die Verantwortung. Und wir Menschen haben leider die Eigenschaft, unsere Freiheiten zu missbrauchen. Wo wir können, leben wir über unsere Grenzen hinaus und leben auf Kosten von anderen. Das ist so eine Neigung, die wir haben. Die wenigsten von uns sind Asketen. Wir verteilen die Güter und auch die Nahrungsmittel ungleich und ungerecht. Wir überfischen die Meere und vergiften den Boden. Wir verbrauchen mehr, als uns zur Verfügung steht. Kennt ihr den Earth Overshoot Day, den Erdüberlastungstag? Das ist der Tag, an dem weltweit alle nachhaltigen Ressourcen verbraucht sind, die das Ökosystem Erde innerhalb eines ganzen Jahres herstellen kann. Der Tag war dieses Jahr am 1. August. Seit dem 1. August leben wir sozusagen auf Pump. Die Erde ist am Limit. Und vielleicht sollten wir diese Speisegebote, die Gott seinem Volk gegeben hat, und überhaupt alle Gebote in diesem Lichte sehen. Sie sollen uns erziehen zur Eigenverantwortung, zur Verantwortung gegenüber anderen, zur Verantwortung gegenüber der Schöpfung und zur Verantwortung gegenüber dem Schöpfer. Denn die Freiheit, die uns Gott gegeben hat als Kinder Gottes und als Volk Gottes, macht es uns möglich, Grenzen zu überschreiten. Grenzen, die weder uns noch dem Nächsten noch der Schöpfung guttun. Und bei den Geboten geht es vielleicht viel, viel weniger um blinden Gehorsam, als vielmehr um Ehrfurcht. Und um das Bewusstsein von Heiligkeit und auch von Schönheit. Es geht vielleicht gar nicht um rein oder unrein, sondern um Schutz vor uns selbst und vor unserem Nächsten. Freiheit in Jesus, das heißt nicht zu tun oder nicht nur zu tun, was ich will, sondern das Richtige zu tun, das, was recht ist. Und deshalb ist wahre Freiheit auch die Freiheit zu verzichten. Das ist auch das, was Paulus immer wieder schreibt. So schreibt er in Philipper 4, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel haben und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Das ist die Freiheit, zu der wir kommen sollen. Und so kommen wir wieder zurück zur Dankbarkeit. Denn hier bei Paulus, ein Schlüssel zu dieser Freiheit ist Dankbarkeit. Freiheit und Dankbarkeit gehen Hand in Hand. Denn Dankbarkeit erkennt, ich werde versorgt. Dankbarkeit beruht auf der Erfahrung, es gibt einen Gott, von dem alles kommt und der mich liebt und der mir alles gibt, was ich brauche. Und das ist so dieser zweite Aspekt, den ich euch mitgeben möchte, wenn es um Gebote geht. Wir sollten wissen, die Welt gehört nicht uns, sie gehört Gott. Und sie ist immer noch in seiner Hand. Und wir sind nur Verwalter. Wir sind Diener. Diener eines großartigen Schöpfers. Und gleichzeitig Kinder. Kinder eines liebenden himmlischen Vaters, der uns versorgt und wir empfangen. Wir empfangen, was wir haben. Und egal, wie die äußeren Umstände gerade sind, wenn wir wissen, dass wir geliebt sind, dann wissen wir, dass wir versorgt werden von Gott. Dann können wir auf seine Versorgung vertrauen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Georg Müller gehört habt. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt, 1898 ist er gestorben, war ein Missionar und ein Waisenhausleiter und Gründer. Und Georg Müller hat viel aufgebaut, hat nie um Spenden gebeten, sondern hat völlig und ganz auf Gott vertraut. Und eines Morgens stand er da mit seinen 300 Waisenkindern im Frühstückssaal. Der Tisch war gedeckt, aber es war kein Brot, nichts zu essen da, auch nicht in der Küche. Es war nichts da. Und dann ist überliefert, dass Georg Müller sagt: Kinder, bald ist es Zeit für die Schule, also lasst uns beten. Großer Vater, wir nehmen mit Dank das an, was du heute als Nahrung für uns bereiten wirst. Die Kinder stehen am Tisch und warten und plötzlich klopft es an der Tür und der örtliche Bäcker kommt herein und sagte: Herr Müller, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Gott mir sagt, ich sollte für Sie heute Brot backen. Und so habe ich den ganzen Morgen, also Vormittag, Brot gebacken und hier bringe ich das euch. Und kurze Zeit später klopfte es wieder an der Tür und der Milchmann stand da und sagte: Herr Müller, ich stehe draußen mit meinem Milchauto und ich habe eine Panne. Ich muss die Milch loswerden. Brauchen Sie zufällig Milch? Und bringt die ganze Milch herein. Und so dankte Müller dem Bäcker und pries Gott für seine wunderbare Vorsehung. Gott versorgt uns. Und darauf dürfen wir vertrauen. Ich weiß, so eine Geschichte ist mir mal als Kind hängen geblieben. Also da war ich in der Schule, schon 5. oder 6. Klasse, na, vielleicht schon älter. Auf jeden Fall, damals gab es ja noch kein Handy und die Mütter waren auch kein Taxiunternehmen. Und wir mussten mit dem Bus von dem einen Ort zum anderen fahren und der fuhr auch nicht 20-minütig, sondern alle 2 Stunden. Und ich weiß, ich komme von der Schule und weiß nicht, was ich gemacht habe, aber der Bus ist verpasst. Und ich weiß, der nächste, es war 2 Uhr und ich weiß, der nächste Bus fährt um 4 Uhr. Und ich war so... Also ich habe mich über mich selber geärgert, aber ich war traurig und so aufgelöst und stand an dieser Bushaltestelle und sagte: Jesus, bitte schick mir jemanden vorbei, der mich nach Hause bringt. Und im nächsten, also wirklich eine halbe Minute später, hält jemand aus diesem Ort, wo ich wohne, der so 10 Kilometer weg war, aus meiner Gemeinde mit dem Auto vor mir und sagt: Ruth, warum stehst du denn da? Ich habe heute früher Schluss gemacht von der Arbeit. Soll ich dich mit nach Hause nehmen? Und ich so: Wow, ja, danke. Also so, wo ich manchmal so sehe, hey, Gott versorgt uns in diesen kleinen Dingen. Und wenn wir das erleben und wenn wir das feiern, dann wächst auch diese Beziehung und dieser Glaube. Gott ist für uns. Und er liebt uns. Und wir können alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Wir kennen auch diese Geschichte von dem Volk Israel in der Wüste. Da waren die und hatten nichts zu essen. Und was macht Gott? Er lässt Brot regnen, Manna vom Himmel. Und als ihnen das auch noch nicht genug war und sie nach Fleisch gejammert hatten, kamen auch noch Wachteln, die vom Himmel gefallen sind. So ist Gott. Wir denken jetzt ja manchmal, okay, die haben jetzt 40 Jahre lang Manna und Wachteln gegessen. Das haben die natürlich nicht. Das war Notversorgung in Notzeiten. Die hatten ja dann Herden und waren Nomaden und haben ja Schafherden und Kamele und weiß nicht, was die da alles gehabt haben und haben ja auch Handel getrieben. Aber in den Zeiten, wo sie nichts hatten, hat Gott sie versorgt. Genauso mit Wasser. In den Zeiten, wo sie Wasser brauchten, wo sie Durst hatten, hat Gott Wasser aus einem Felsen herausfließen lassen, eine Quelle erschaffen. So ist Gott. Er ist nicht so, dass wir immer alles in den Schoß gelegt bekommen. Aber da, wo wir in Not sind und da, wo wir bitten und da, wo wir Gott an sein Wort erinnern, ist Gott da und er versorgt. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und er hat nichts verworfen, was mit Dankbarkeit angenommen wird. Es wird nämlich geheiligt durch Gottes Wort und durch unsere Fürbitte. Es wird heilig durch Gottes Wort und durch unsere Fürbitte. Finde ich auch irgendwie eine sehr, ja, interessante Aussage. Alles, was wir mit Dankbarkeit annehmen, durch Gottes Wort und durch unsere Gebete, wird es heilig. Es wird was Besonderes. Und wir nehmen dieses geheiligte Essen an, empfangen Segen durch dieses Essen. Es wird mehr als nur eine Speise für den Körper. Heiliges Essen ist auch Speise für die Seele. Durch Gottes Wort geschieht das. Weil Gott sprach, es ist gut. Weil Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Weil Jesus das menschgewordene Wort Gottes ist. Und alle, die an Jesus glauben, gehen nicht verloren, sondern sie haben das ewige Leben. Und so wird das, was wir in Dankbarkeit und im Glauben empfangen und essen, geheiligt. Und es wird uns zum Leben und zur Kraft. Und genau das ist das, was wir im Abendmahl auf einer ganz besonderen Art und Weise erleben. Da ist zunächst mal einfach nur Brot und Traubensaft. Aber durch Gottes Wort und durch unser Gebet wird es geheiligt. Und wir erleben, wie Jesus gegenwärtig ist, indem wir Brot und Traubensaft trinken. Indem es mehr ist als nur ein Stückchen Brot, sondern indem es uns zur Kraft wird. Indem wir erleben, dass Gott uns liebt. Und wir feiern gleich das Abendmahl. Und ich möchte euch dazu einladen, das in diesem Bewusstsein zu machen. Gott ist für euch. Und das ist geheiligtes Brot, geheiligtes Wein, damit ihr Segen empfangt und Kraft und Stärke. Amen.